Radio 1.
Man hört es doch immer wieder. Diese wilde, wilde Musikbranche sei ein wahres Haifischbecken. Meine nächste Gesprächspartnerin weiß darüber zu berichten, denn sie hat selber einige Jahre bei Plattenfirmen wie Universal, EMI, Virgin und Mute gearbeitet. Ihre Erfahrung hat sie in einem Inside-Music-Biz-Comedy-Roman mit Namen Plattenbossin, ist das Kunst oder kann das in die Charts, verarbeitet. Der ist im letzten Oktober erschienen und von laut.de zum Buch des Jahres gekürt worden. Erstaunlicherweise ist ihr Besuch heute bei mir erstes Radiointerview zu diesem Buch. Ich freue mich nichtsdestotrotz enorm drauf. Ich hoffe, Sie und die Autorin selbst auch. Heißen Sie sie herzlich willkommen. Hier ist Cori M. für Sie bei Radio 1.
Hallo.
Welche Freude. So, wir müssen vorne anfangen zum Verständnis. Wie genau bist du denn im Musikbusiness gelandet und was hast du da genau bei den unterschiedlichen Plattenfirmen gemacht?
Ich bin da gelandet und zwar habe ich angefangen in der Musikbranche zu jobben, als ich noch zur Schule gegangen bin. Ganz am Anfang bei einem kleinen Techno-Label von Mark Reeder, das hieß MFS, dann bei Paul van Dyk im Management, also so als Nebenjob neben der Schule. Und als ich fertig war mit der Schule, bin ich dann da irgendwie so reingerutscht und habe bei den benannten Plattenlabels gearbeitet.
Okay, also du hast es 20 Jahre lang in der Musikbranche ausgehalten, kann man sagen, und dann aktuell nämlich eben irgendwie nicht mehr. Nach 20 Jahren hast du dich zum Ausstieg entschlossen. Warum und was machst du jetzt, außer Bücher schreiben?
Ich bin ausgestiegen und habe dann noch als Freelancerin gearbeitet, auch für die Musikbranche, aber dann auch für andere Kunden. Und irgendwie habe ich eine alte Kassette gefunden. Auf der Kassette war ich selbst drauf, mit 14, 15 habe ich irgendwie so ein Frage-Antworten-Spiel mit jemandem gespielt. Und da wurde mir die Frage gestellt, die eigentlich allen von uns mal gestellt wird, wenn wir so jung sind oder Kinder. Und die Frage hieß, was willst denn du mal werden, wenn du groß bist? Mhm. Ich weiß nicht, wie die Antwort da bei euch aussieht, aber bei mir war es, ich will Schriftstellerin werden. Und zu dem Zeitpunkt, als ich die Kassette fand, da war ich schon 41 und ich hatte die Existenz der Kassette vergessen und auch diesen Traum von mir komplett war mir irgendwie abhanden gekommen. Und ich hatte dann sofort so einen Mann im Ohr, der sagte, ey, du bist viel zu alt, du hast das nicht gelernt, das kannst du nicht, lass das mal, bleib bei deinen Leisten. Und ich machte dann mit dem so einen Deal und sagte, ich will das aber versuchen, ich schreibe einen Liebesroman. Und es ist total absurd, weil es überhaupt nicht mein Genre ist. Ich lese keine Liebesromane. Der Grund, warum ich das so entschied, war, dass ich dachte, naja, okay, ein Liebesroman kriege ich auch noch hin. Eigentlich eine total arrogante Haltung. Also Props an alle Liebesromanautorinnen. Aber ich saß dann an meinem Schreibtisch und versuchte also einen Liebesroman aus mir rauszuquälen. Und es war total zäh und ich kam überhaupt nicht weiter. Jeden Tag saß ich da und quälte mich. Und irgendwann dachte ich so, ich hatte mal wieder eine Schreibblockade wie jeden Tag, dachte ich, okay, ich stelle mir jetzt einen Wecker auf 2 Stunden und schreibe einfach mal raus, worauf ich Bock habe. Und da habe ich das komplette erste Kapitel der Plattenbossin so runtergeschrieben. Es ist auch fast 1:1 noch so im Buch. Und ich habe mich kaputt gelacht. Ich habe mir fast eingepullert. Und als dieser Wecker dann klingelte, die 2 Stunden sind vorbei, dachte ich, nein, jetzt muss ich wieder den Liebesroman schreiben. Bis mir klar wurde, ey, bist du bescheuert? Du kannst doch machen, was du willst. Aber was halt dahinter steckt, ist was, glaube ich, auch viele Menschen kennen. Wenn du was machst, wo wirklich dein Herz für schlägt, dann ist die Angst, das nicht hinzukriegen, halt viel größer, als wenn du was machst, was du eigentlich gar nicht so gut findest.
Also auf jeden Fall, wir können ja mal versuchen, das Ganze zusammenzufassen. Du hast da ja einen wilden Ritt uns präsentiert durch den Alltag der Plattenbossin Finja Steiger. Die ist in leitender Position bei einem großen, nicht näher benannten deutschen Musiklabel. Und die beschäftigt sich mit unfähigen und unkollegialen Kollegen. Hier wird absichtlich nicht gegendert. In einer weirden Künstlerin, mit der sie sich beschäftigt, die trägt den unfassbar lustigen Projektnamen Miss Plem Plem. Und der entspricht auf unterschiedlichen Ebenen auch ihrer Persönlichkeit. Und dabei sind natürlich noch ihr deutlich verhaltensauffälligeres Umfeld, sowie die Crew von einer sehr, sehr großen TV-Show. Und mit all dem muss sich diese Finja Steiger rumschlagen und hat auch so eine kleine Sinnkrise im Leben. Und das ist mal so ganz eingedampft. Es ist schon eigentlich irre überzeichnet und over the top? Oder würdest du sagen, dein Alltag in der Musikbranche war wirklich so crazy wie im Buch dargestellt?
Also das ist tatsächlich derselbe Effekt, den John Niven damals hatte mit seinem Buch Kill Your Friends. Ne? Mhm. Leute, die irgendwie nicht aus der Branche kommen, sagen, ja, also das ist aber schon echt krass überspitzt. Und Leute, die aus der Branche kommen, sagen, es ist genau so. Und wenn wir bei dem Thema Parallelen zur Realität sind, dann ist es lustigerweise oder vielleicht auch nicht lustigerweise so, dass mich beim Schreiben des Buches immer wieder die Realität eingeholt hat. Das heißt, es ist plötzlich in der Öffentlichkeit was passiert, was ich genau so oder ähnlich in meinem Buch beschrieben habe. In der ersten Version des Buches spielte ursprünglich mal der Wendler mit, der dann irgendwie in der Öffentlichkeit eskalierte. Es gab auch mal einen Abschnitt zu Rammstein. Das habe ich alles wieder rausgestrichen, weil ich in diesem Fahrwasser nicht mitfahren wollte. Aber ich bin total froh, dass mein Buch jetzt im Oktober rausgekommen ist, 2 Monate vor diesem Thomas Gottschalk-Shirin David-Skandal, weil ich den im Prinzip im Buch sehr ähnlich voraussage. Allerdings wird es in meinem Buch noch skandalöser.
Das kann man mal so sagen und das ist wirklich abgefahren, weil ich hätte es so formuliert, wir treffen in deinem Buch auf Personen, die so gar keine Assoziationen mit irgendwas wecken, die sind einfach nur crazy und sind dann so Stereotype aus dem Umfeld Musikbranche. Es gibt aber auch welche, die vermutlich eben nicht zufällig Ähnlichkeit mit echten Branchenleuten haben. Zum Beispiel dieser Fernsehmoderator, der bei dir Thorsten Herwitz heißt.
Der heißt Herwitz und hat blonde Locken und trägt gerne extravagante Kleidung.
Ja, da fällt mir gar keiner ein. Und der ist Moderator einer großen Samstagabendshow und hat irre viele Parallelen zu dem deutschen Moderator, der neulich verbal da nicht so gut stand gegen Shirin David. Ja, du hast die Realität vorweggenommen. Das ist natürlich sensationell. Man könnte sagen, du hast das, was im Fernsehen passiert ist, wo man so mäßig davor saß, ein bisschen kommen sehen, oder?
Ja, genau, kann man so sagen.
Ja. Was war die Grundidee zum Buch schon das, was da passiert ist? Oder ist dir das beim Schreiben im Prinzip so aus der Frisur gefallen, um es mal salopp zu sagen? Also es ist irre viel los in der Musikbranche. Vielleicht ist nicht eine Person so crazy wie eine Person in deinem Buch, aber es ist immer so schon das sehr Kondensierte, so würde ich es mal sagen. Ne? War nach dem ersten Kapitel und dem Verwerfen der Liebesgeschichte klar, wenn ich dieses Buch weiterschreibe, ist das und das und das die Story? Oder wie ist diese Story zu dir gekommen?
Es gab dann schon, also ich habe dann danach, nach diesem ersten Kapitel angefangen zu plotten und mir schon so die Story grob überlegt. Aber wenn ich schreibe, ist es tatsächlich so, dass ich oft vorher nicht weiß, was da so rausfließt. Mhm. Deswegen schreibe ich auch gerne abgeschlossen in so einem Kämmerchen, das irgendwie nicht in so einem Coworking-Space, weil ich bin auch als Autorin gleichzeitig meine erste Leserin und ich kriege halt echt regelmäßig Lachanfälle, was da so rausgesprudelt kommt, was ich selber noch nicht kenne sozusagen.
Du weißt dich selbst zu überraschen, das finde ich sehr schön. So, ein Künstler, mit dem du gearbeitet hast in deinem früheren Leben in der Musikbranche, ist Moby. Mhm. Vermutlich schätzt du den genauso wie ich. Wir haben uns entschieden, Moby-Song hier mal so als kleine Unterbrechung einzustreuen. Hier ist er mit seinem Song Honey. Der Moby mit einem seiner Smasher-Hits Honey aus dem Album Play, wo ungefähr jeder Song für mindestens 3 weltweite Werbekampagnen verkauft wurde. Ich glaube, um Moby müssen wir uns zukünftig keine großen Sorgen mehr machen. Hast du mit Moby auch gearbeitet?
Jedenfalls nicht finanziell.
Ach so, falls Sie später eingeschaltet haben, ich sitze hier mit Cory M., ehemals 20 Jahre Musikbusiness auf dem Buckel und hat sich jetzt entschieden, ein wirklich wildes Buch zu schreiben über die Musikbranche, in der man mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann. Da ist crazy was los und kommt Moby in irgendeiner Form bei dir vor?
Ja, Moby kommt tatsächlich in dem Buch vor. Da verarbeite ich so ein eigenes Erlebnis mit ihm. Werde ich nie vergessen, ist mein Einstand bei dem Plattenlabel Mute Records. Das war ein kleines Label von einem musikalischen Pionier namens Daniel Miller. Der hatte Depeche Mode entdeckt und Nick Cave waren da und Erasure und unter anderem auch Moby. Und ich war ganz frisch bei dem Label. Ich war Anfang 20, komplett irgendwie die ersten Tage aufgeregt. Und das Label hatte eine Labelnacht in Berlin. Da sind dann die ganzen Künstler aufgetreten. Und meine Aufgabe war es, an diesem Tag von den Proben mit einer Kamera rumzulaufen und hinter der Bühne so zu filmen, irgendwie Backstage die Künstler. Und ich stand dann also in der Garderobe von Mobi mit der damaligen Marketingchefin, die mich vorstellt und sagte, hier, das ist Cori, keine Sorge, die läuft hier mit einer Kamera rum. Und damals, das war vor 20 Jahren, da gab es noch keine Handys, die du so benutzt hast zum Film. Ich hatte also echt so eine fette VHS-Kamera, die ich mit beiden Händen so einen Brocken halten musste. Und Mobi stand vor mir, als ich vorgestellt wurde und schaute mich überhaupt nicht an, sondern stierte und fixierte so diese VHS-Kamera. Und ich wurde schon so ein bisschen unsicher, ich filme noch gar nicht. Und ich merkte dann, er guckte auf meine Fingernägel, weil vor 20 Jahren gab es noch nicht diese Fingernägel zum Ankleben, die die Mädels heute alle haben. Das heißt, du hattest entweder Glück und ganz lange Fingernägel oder ganz kurze. Und ich hatte extrem lange Oschis, auch noch so bunt lackiert. Und er starrte auf diese Nägel, riss sein Shirt in die Höhe, streckte mir seine nackte Brust entgegen und rief, "Scratch my breast." Und ich schaute ganz verunsichert zu der Marketingchefin neben mir, so, was soll ich jetzt machen? Und sie guckte mich auch nicht an, fixierte Mobi und presste so zwischen den lächelnden Lippen hervor, tu es einfach. Weswegen mein Einstand bei Mute damit endete, dass ich dem halbnackten Mobi dann also die Brust kratzte.
Ja, ich meine, das muss man auch erstmal von sich erzählen können, ne? Und inwiefern ist es rechtlich überhaupt okay, sowas zu machen? Du hast, wir haben es vorhin bei dem Beispiel Thorsten Herrwitz, a.k.a. Samstagabendshow Fernsehmoderator, ja, du hast Namen verändert und andere eben nicht. Wie ist es rechtlich irgendwas, wonach du dich da richten musst? Oder ist das nach Gusto? Wie hast du das gemacht?
Also, da steht ein Disclaimer im Buch und das muss ich auch jetzt ganz klar sagen, es ist alles frei erfunden, was in diesem Buch steht, entspringt komplett meiner Fantasie. Auch die Geschichte mit Mobi gerade habe ich mir ausgedacht und das wird so lange so sein, bis ich mit dem Buch so viel Geld verdient habe, dass ich mir ganz fette Anwälte leisten kann. Dann ändere ich vielleicht meine Meinung, vielleicht ändere ich auch nochmal den Namen Herrwitz. Das heißt, ihr könnt mich dabei unterstützen, kauft dieses Buch.
Das wäre ja eigentlich schon ein Tipptopp-Schlusssatz. Aber ich will es nochmal so zusammenfassen. In diesem Buch passiert, warum auch immer, eine unfassbar wilde Entführung. Und trotzdem ist es, falls Sie zum Beispiel Krimis total schätzen, kein klassischer Krimi. Es geht wirklich darum, wenn Sie einen Blick hinter die Kulissen der Musikindustrie werfen wollen und sei es nur, um all Ihre Vorurteile bestätigt zu sehen, dann sind Sie bei dem Buch richtig. Und die Frage, die sich natürlich aufdrängt, ist 20 Jahre, da wird mehr passiert sein, als in das eine Buch passt. Wirst du, wenn wir das jetzt alle wie wild kaufen, eine Fortsetzung schreiben? Oder bist du durch mit dem Thema?
Ich bin noch lange nicht durch. Die Plattenbossin ist tatsächlich angelegt als Reihe. Also Buch Band 2 und 3 sind auch schon grob geplottet. Heißt, ich weiß schon so grob, was da passiert. Allerdings ist es jetzt mit Band 1 so, ich veröffentliche das im Self-Publishing, auch aus verschiedenen Gründen. Und ich stoße, muss ich sagen, was Marketingmaschinerie angeht für das Buch, so als One-Woman-Show schon so ziemlich an meine Grenzen. Deswegen, wenn jetzt ein großer Publikumsverlag zuhört und sagt, Mensch, Band 2 könnte was Interessantes sein, plattenbossin.de, da könnt ihr mich kontaktieren.
Bevor ich nochmal die Eckdaten durchgebe, und übrigens stehen die Chancen nicht schlecht, also verlagstechnisch haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel, die regelmäßig in die Sendung reinhören, weil ja auch andere Autoren und Autorinnen so regelmäßig hier in dieser Sendung zu Gast sind. Ich wollte aber auf jeden Fall von dir wissen, in der Plattenfirma Arbeitend hast du bestimmt auch ganz, ganz viele Künstler auf Interviewreisen geschickt, vielleicht sogar begleitet. Wie war es denn jetzt, das erste Mal selber interviewt zu werden?
Es war nicht so schlimm, wie ich dachte, ne?
Also, vielen Dank.
Danke an dich, also echt.
Ich glaube ehrlich, so zwischen Interviews vorbereiten oder Künstler zu Interviewreisen schicken und selber Interviews geben, da ist ein bisschen was. Ich finde, du hast dich grandios geschlagen und ich drück mal die Daumen, dass dich die Muse weiter küsst und keine Schreibblockade kommt für Band 2, 3 und die restlichen, wie viel auch immer du schreiben magst. Bis es soweit ist, gibt's ja erstmal das Debütwerk. Die Plattenbossin, ist das Kunst oder kann das in die Charts? Allein dieser Subtitel ist schon, das hat mein früherer Chef in der ersten Plattenfirma, in der ich selber auch gearbeitet habe, auch ungefähr so ausgedrückt. Es ist das Debütwerk von Kuri M., erschien im Oktober, und dieser groteske Ritt durch die Platten- bzw. Musikindustrie umfasst 344 Seiten und kostet sie als Taschenbuch 11,99 €. So, ich hoffe, ich habe meiner Informationspflicht Genüge getan. Es war mir eine große Freude. Danke für deinen Besuch.
Mir auch und herzlichen Dank.